Freitag 22.
Aha.
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 Weniger als jede dritte Fahrt beim Pendeln mit dem Auto mehr als 10 Kilometer. Ausblickend auf die Abstimmung zum Ausbau von der Nationalstrasse diskutieren wir heute, ob der prognostizierte Verkehrskollaps wirklich eintreten wird und ob man das Stauproblem mit Autobahnausbau lösen kann, beziehungsweise was es für Alternativen gibt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Radio Einfluss, ein sozialethisches Gespräch. Ich bin Jonas Sagersdorf und ich bin Mitarbeiter bei Ethik 22. Und heute diskutieren wir weiter zum zweiten Mal über die Abstimmungen vom 24. November. Mein Gast ist Thomas Hug und Thomas Hug ist Geschäftsleiter von urbanista.ch. Das ist ein Büro, das Raum- und Verkehrsplanung neu denkt und zukunftskompatibel umsetzt. Ganz einen guten Abend, Thomas.
Hallo, Jonas.
So, heute haben wir das Thema Ausbau von der Nationalstrasse. Meine erste Frage wäre, wie bist du persönlich vom Thema betroffen?
Ich glaube, ich bin insofern betroffen, dass man einerseits als Bürger von der Schweiz wir müssen schauen, dass unser Geld möglichst effizient eingesetzt wird.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Andererseits merke ich auch in meinem Alltag, dass ich das Gefühl habe, wir haben ein Problem auf der Strasse. Wir müssen tendenziell unsere Strasse neu denken. Und mit dem Autobahnausbau tun wir tendenziell das manifestieren, was wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon gemacht haben und jetzt langsam merken, das führt eigentlich nicht zum Ziel, das wir wollen.
Was würde denn bedeuten, neu denken?
Ja, Strassen neu denken heisst für mich einerseits, dass sie eben auch abbildet, wie die Leute unterwegs sind. Also heute ist es so, dass gerade in Städten zum Beispiel die Autos sehr viel Platz einnehmen, aber schon lange nicht mehr das primäre Verkehrsmittel sind von den Leuten, die dort wohnen. Das heisst, es geht auch um Gerechtigkeit vom Platz, wo man zu verteilen hat. Und andererseits ist es auch eine Frage von, wer ist denn unterwegs, was sind das für Menschen, könnte man auch andere Sachen auf der Straße machen, wie sie zum sich bewegen nutzen, also einfach zum Sein, sodass die Straße wie auch wieder ein bisschen eine andere Funktion überkommt, wie nur Verkehr zu transportieren.
Jetzt hast du gesagt, Gerechtigkeit vom Platz, das finde ich ganz spannend. Wie würdest du denn die Gerechtigkeit definieren?
Ich glaube, es gibt sie wahrscheinlich nicht. Es wird immer irgendwie ein bisschen ungerecht sein, je nachdem, wie man die Systemgrenzen zieht. Aber ich glaube, im Moment ist es für viele Leute sehr stossend, weil es offensichtlich ist, dass man ein Verkehrsmittel sehr stark priorisiert. Und ich glaube, ich würde sagen, ein Schritt zu einer neuen Verteilung, eben dass zum Beispiel auch der Veloverkehr mehr Platz bekommt. Der ÖV ist bei uns zum Glück in den meisten Städte, sage ich jetzt mal, in der Agglomeration ein bisschen weniger, aber die meisten Städte eigentlich sehr vorbildlich unterwegs. Aber grundsätzlich haben wir vor allem beim Veloverkehr, beim Fußverkehr und bei den Aufenthaltsflächen schon immer noch an vielen Orten das Manko, wo man eben die Gerechtigkeit nicht erreicht.
Ja, wie kommt es denn zu dieser Priorisierung vom Auto?
Ich glaube, da sind wir einfach ein bisschen reingerutscht. Ich glaube nicht, dass jemals jemand den Entscheid gefällt hat, das wollen wir so, oder? Ich glaube auch, wenn man die Leute vor 60, 70 Jahren gefragt hat, was wollen die für eine Stadt, dann ist das eigentlich nie eine autozentrierte Stadt gewesen, was sich die Leute gewünscht haben. Oft am Anfang, wo zum Beispiel Verkehrsregeln eingeführt worden sind, haben sich die Leute auch gewehrt gegen das, weil sie nicht haben wollen, warten, bis so ein komisches Licht grün wird, bis sie die Straße überqueren können. Und ich glaube, dann einfach langsam mit dieser Entwicklung auch, dass immer mehr Leute aufs Auto angewiesen worden sind, auch dass sich die Siedlungsstruktur so entwickelt hat, dass man gar nicht mehr ohne Auto kann, sind wir eigentlich jetzt an dem Punkt gelandet von heute, wo es eigentlich schon fast ein Privileg ist, wenn man ohne Auto kann auskommen.
Also, du würdest sagen, dass dann auch die Infrastruktur eigentlich das Verhalten beeinflusst?
Absolut, absolut. Ich glaube, man kann es auch umdrehen, oder? Wir haben auch ein sensationell gutes Bahnsystem, ÖV-System in der Schweiz und wir haben dementsprechend auch sehr viele Leute, die im Zug unterwegs sind, weil wir einen guten Zug haben. Hätten wir das nicht, wäre unser Autoproblem noch viel grösser. Also dort, wir entscheiden eigentlich, eben auch als Planerinnen und Planer, entscheiden wir eigentlich mit, wie sich nachher die Mobilitätsgewohnheiten der Leute entwickeln.
Ja, jetzt konkret zum Stau. Jetzt beklagen sich ja viele Leute, die viel im Stau stehen, aber sie sind ja Teil vom Stau. Wie kommt es zu dem?
Ja, also ich meine, Stau ist etwas Ärgerliches, das verstehe ich auch völlig. Man muss sich aber ein bisschen bewusst sein, dass eine staufreie Welt eigentlich nicht möglich ist. Also man müsste dann die Strassen so fest ausbauen, dass man eigentlich unglaublich viel Platz bräuchte. Und zwar mehr Platz, wie man können zur Verfügung stellen, gerade in der Stadt. Das sieht man zum Beispiel auch, Stau tritt auch in den USA auf Autobahnen auf, die 20 Spuren haben.
Ja.
Weil, sobald man eigentlich versucht, den Stau zu beheben, sind die Leute tendenziell wieder weiter unterwegs im Auto. Also sie fahren weitere Strecken. Es steigen Leute zum Auto um, vom ÖV zum Beispiel, weil das Auto ist plötzlich wieder attraktiver. Und das gibt dann so wie einen Teufelskreis, wo man drin ist, wo nachher, wenn man die Straße erweitert, wird das Auto attraktiver. Durch das gibt es wieder Verkehr, wo die Straße anzieht. Und man schafft den staufreien Zustand eigentlich nur sehr kurz zu halten und er kommt dann wieder zurück. Und das ist eigentlich eine Beobachtung, wo man jetzt so ein bisschen, ja, seit etwa 80 Jahren ganz viele verschiedene Beispiele hat können festmachen.
Was bedeutet das in Bezug auf die Abstimmung?
Ich glaube, das bedeutet für mich einerseits, wenn man Stauengpässe versucht, mit mehr Straßen zu beheben, dann hat das nur einen kurzfristigen Effekt. Jetzt gerade bei dieser Abstimmung sind ein paar Engpässe drin, wo sehr viel Stau haben heute. Und dort muss man davon ausgehen, dass sie auch relativ schnell wieder werden zugestaut sein. Oder das beobachten wir zum Beispiel in Zürich am Barek, oder wo der Barek ausgebaut worden ist, hat es kurz keinen Stau gehabt und heute staut sich das Eichenbarek dann auch schon wieder. Also die Verkehrsmengen haben enorm zugenommen. Ich glaube aber, was man auch muss sagen, es gibt auch Projekte, wo es keinen Stau gibt heute, oder? Zum Beispiel in Schaffhausen, oder sehr wenig Stau. Und dort ist das Problem auch nicht gleich, oder? Weil, wenn man eine Autobahn ausbaut, wo es nur wenig Stau gibt, dann wird es auch nicht viel mehr Verkehr nachher anziehen.
Also würdest du wie sagen, das Verkehrsaufgebot passt sich an am Platz, aber die Stauzeit ist letztendlich immer mehr oder weniger gleich.
Ja, das kann man tendenziell ein bisschen so sagen. Ich meine, man sieht jetzt natürlich auch, dass die Stauzeit ein bisschen angestiegen ist, weil es tendenziell um die Agglomerationen mehr Stau gegeben hat, weil mehr Leute versucht haben, mit dem Auto drin reinzufahren. Aber was man auch beobachtet, ab einem gewissen Punkt nimmt die Stauzeit nicht mehr zu. Also eben, das hat man zum Beispiel am Gubrisch gesehen, vor er ausgebaut worden ist. Die Staumenge hat eigentlich nicht zugenommen, die ist es wie konstant gewesen. Das heißt, eigentlich geht es so ein bisschen darum, das Gleichgewicht zu finden zwischen wie viel Stau vertreibt es und wo müssen wir schrauben, damit wir vielleicht auch besser vorwärts kommen fürs Gewerbe oder Leute, die zwingend aufs Auto angewiesen sind.
Jetzt genau, was sind das für Leute, die zwingend aufs Auto angewiesen sind?
Ja, es hat natürlich am Ende jedes Gefühl, oder?
Ja.
Aber für mich sind es Leute, die beispielsweise körperlich eingeschränkt sind, sodass sie nicht in den ÖV können, oder? Die Alternative ist natürlich, dass man den ÖV wirklich behindertentauglich macht. Das ist leider auch noch nicht überall der Fall. Das sind Leute für mich auch, die zum Beispiel gewerblich aufs Auto angewiesen sind. Aber ich glaube, auch dort gibt es Flexibilität. Und vielleicht sind es auch Leute, die in ländlichen Regionen leben, wo halt wirklich keine Alternative vorhanden ist. Und ich glaube aber, all die Leute, das ist eine Minderheit von den Leuten, die heute Auto fahren, oder?
Jetzt hast du die Alternative ein paar Mal angesprochen, ÖV, Velo. Könnte man die attraktiver machen?
Also ich glaube, beim ÖV ist es sehr schwierig, oder? Sagen wir nicht, schwierig ist es einer, aber es ist auch sehr teuer. Darum, dass wir beim ÖV noch etwas rausholen, weil wir sind wirklich auf sehr hohem Niveau. Aber ich glaube, du hast es vorher angesprochen, oder? 40% von der Weg sind unter 5 Kilometer. Und 5 Kilometer ist eine prädestinierte Velodistanz. Wieso fahren so viele Leute, sorry, ich habe es falsch gesagt, aber 40% von der Weg werden mit dem Auto zurückgelegt, wo unter 5 Kilometer sind. Also, wieso fahren so viele Leute mit dem Auto so kurze Distanzen? Und ich glaube, am Ende liegt das auch daran, weil es halt die beste Alternative ist. Velofahren ist bei uns an den meisten Orten immer noch sehr unattraktiv, bis zu gefährlich oder unangenehm. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn die Leute für so kurze Distanzen ins Auto steigen. Und am Ende sind das auch die Distanzen, die über die Straße dann belastet.
Ja. Ja, vor dem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass du sagst, es löst natürlich das Problem nicht, wenn man eigentlich mit Autobahnausbau das Auto noch attraktiver macht.
Genau. Also so drehen wir uns weiter in dem Kreis, wo wir uns jetzt auch die 50, letzten 50 Jahre, wir haben ja ständig am Autobahnnetz eigentlich weitergebaut. Das ist immer wieder ausgebaut worden. Jetzt stimmen wir mal darüber ab. Das haben wir eigentlich selten gehabt bis jetzt. Oder Gotthardtunnel haben wir mal abgestimmt. Und jetzt wird es spannend, oder? Man sieht jetzt ein bisschen an der Umfrage, dass das eigentlich das Credo, dass man das Autobahnnetz immer weiter muss ausbauen muss, dass das eigentlich nicht so klar verankert ist in der Bevölkerung.
Das hast du vorher mal gesagt, dass wenn man eine Stauberuhigung macht, dann einfach der Stau laufend wieder zunimmt, bis er eine Art das Maximum erreicht hat und auf dem bleibt er stehen. Jetzt, wie entsteht das Maximum und wie passiert das, dass es dort stehen bleibt?
Ja, das hat auch ein bisschen mit der Alternative zu tun, oder? Also einerseits gibt es Verlagerungseffekte, die dann eintreten. Also wenn es mal einen gewissen Stau gibt, dann nutzen die Leute eher den ÖV oder vielleicht sogar ein E-Bike. Und andererseits, wenn es Stau gibt, dann treten die Leute die Route gar nicht mehr an. Also zum Beispiel gehen sie halt nicht mehr von A nach C arbeiten, wo sie durch einen Stau müssen fahren, sondern vielleicht gehen sie dann nach A nach B, wo sie entweder können vielleicht mit dem ÖV gehen oder vielleicht gleich mit dem Auto, aber sie fahren einen kürzeren Weg. Und so ergibt sich dann eigentlich so wirklich das Gesamtoptimum im ganzen System. Ich glaube, das Optimum ist nicht, kann man nicht auf eine einzelne Straße beziehen, sondern wie es ist das Gesamtsystem, wo so in ein Gleichgewicht kommt.
Jetzt hängt das Gesamtsystem ja auch ein bisschen mit zusammen. Wo wohnen Leute, wo arbeiten Leute, wo verbringen Leute ihre Freizeit? Kannst du vielleicht zu dem etwas sagen?
Genau, also das ist ein spannender Punkt. Wir wissen inzwischen auch aus vielen Studien, dass je dichter gewohnt wird, desto nachhaltiger ist die Mobilität von diesen Leuten. Also das können wir ja auch selber beobachten. In Städten, wo dicht sind, wird tendenziell mehr Velo gefahren, man ist mehr zu Fuß unterwegs, weil man einfach alles zu Fuß kann erreichen. Und das andere Extrem ist dann der sehr ländliche Raum, wo man fast nicht anders kann unterwegs sein, wo man muss mit dem Auto posten, weil es halt weit ist zum nächsten Laden. Aber gleichzeitig bin ich eigentlich genau gleich mobil, oder? In beiden Fällen gehe ich irgendwo posten. Im einen Fall kann ich es 300 Meter zu Fuß machen, im anderen Fall muss ich vielleicht 3 Kilometer das Auto nehmen. Und das eine braucht einfach sehr viel mehr Verkehr.
Und wo hängt das ab? Sie haben gesagt, Dichte von der Bebauung, aber vielleicht gleich, wo hängt das ab, dass am einen Ort ein bisschen so ist und am anderen Ort ist man halt mehr aufs Auto angewiesen. Also gibt es da Schrauben, wo man ansetzen kann?
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen eine raumplanerische Frage. Also ich finde zum Beispiel einen spannenden Ansatz auch, dass man sich überlegt, sollte man überhaupt noch einen Ort bauen, wo die ÖV-Erschliessung ungenügend ist? Weil tendenziell ist es normalerweise so, dass die Zeit sich ausdehnt und nachher merkt man, oh, jetzt müssen wir noch irgendwie einen Bus dort anbauen, aber es hat so wenig Leute, der Bus lohnt sich kaum. Das ist wie ein Punkt, dass man raumplanerisch versucht, die bauliche Entwicklung dort anzulenken, wo sie eben auch der Verkehr erzeugt, der eher wünschenswert ist oder halt eben nicht die Strassen nicht noch mehr belastet.
Jetzt hast du vorher so verschiedene, ich sage es mal, Zielgruppen von der Raum- und Verkehrsplanung erwähnt. Oder? Also wir haben das Gewerbe, wir haben Menschen mit Behinderung, die vielleicht aufs Auto angewiesen sind, wir haben Menschen, die zur Arbeit pendeln, wir haben Menschen, die halt so Freizeit brauchen. Wie geht ihr in der Raumplanung um mit so verschiedenen Bedürfnissen und vielleicht auch Interessenskonflikten?
Ja, also ich glaube, Interessenskonflikte sind wie unser tägliches Brot, oder? Ich versuche immer auch mit einem gewissen Pragmatismus an die Arbeit anzugehen. Meistens kann man nicht die Lösung umsetzen, die wir vielleicht als perfekt einschätzen, oder? Ein Dozent, den ich studiert habe, hat immer gesagt, jede Planung muss am Schluss durchs Nadelöhr von der Politik.
Ja.
Also das ist das Spannungsfeld, wo wir immer sind. Einerseits unsere Einschätzung als Fachleute, was am besten ist. Andererseits die politische Machbarkeit, wo wir irgendwie einen pragmatischen Weg finden müssen, was geht. Und andererseits auch immer im Spannungsfeld mit der Bevölkerung, oder? Was sind für Bedürfnisse rum? Und manchmal muss man auch sagen, oder? Welche Bedürfnisse werden am leutesten angemeldet?
Ja.
Das muss ja nicht unbedingt zwingend sein, dass die Bedürfnisse, die am leutesten geäußert werden, auch wirklich die sind, die die Leute am meisten beschäftigen. Und dort braucht es eigentlich sehr schlaue Prozesse, wo man auch versucht, die Stimmen zu hören, die vielleicht nicht schreien.
Ja,
und ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge. Ja.
Ja, habt ihr da dann auch so ein bisschen konkrete Methoden und Werkzeuge, die ihr könnt anwenden?
Ja, genau. Also man versucht möglichst viele verschiedene Werkzeuge zu nutzen und eben nicht nur eins. Und das hilft auch ein bisschen, dass man wie kann verschiedene Menschen mitnehmen auf dem Weg. Also zum Beispiel junge Leute spricht man anders an wie vielleicht ältere Leute. Man merkt zum Beispiel, dass physische Veranstaltungen, die werden sehr viel mehr von älteren Leuten besucht, während gerade digitale Angebote, die stoßen auch bei Jungen auf mehr Anklang. Man muss sich überlegen, wie spricht man, wie kommt man überhaupt an die Leute an, oder? Das ist auch sehr unterschiedlich, je nach Zielgruppe. Wenn man ein Plakat auf der Schule, den Pausplatz stellt, dann erreicht man andere Leute, wie wenn man eine Infoveranstaltung im Pflegeheim macht, zum Beispiel. Das sind beides relevante Zielgruppen. Aber so muss man sich wie immer ein bisschen überlegen, welche Zielgruppe ist vielleicht besonders interessant jetzt. Man kann selten alle berücksichtigen, weil also eine Repräsentativität in dem Sinn können wir nicht erreichen.
Ja.
Aber wir versuchen halt wie Zielgruppen dann rauszunehmen, wo wir sehr spezifisch können Bedürfnisse abholen, die sich vielleicht unterscheiden.
Ja, und das sind auch Werkzeuge, um zum Beispiel Bevölkerungsgruppen mit einer besonderen Vulnerabilität zu identifizieren, eben Menschen mit Behinderung oder Schulkinder im Jahr, ist ein grosses Thema, genau, Sicherheit auf dem Schulweg.
Ja, also Kind ist gerade spannend, oder? Weil Kind selber reden zu lassen, ist oft noch eine Herausforderung. Mit ihnen muss man dann oft mehr mit beobachtenden Ansätzen arbeiten, dass man schaut, wie verhalten sie sich, vielleicht auch das Erfahrungswissen von den Eltern zurückgreifen. Was manchmal ein bisschen schwieriger ist, oder für Kind wird dann oft von den Eltern gesprochen und dann muss man irgendwie ausfiltern, was sind jetzt Bedürfnisse vom Kind und was sind Bedürfnisse von den Erwachsenen.
Ja.
Also das ist sehr spannend und andererseits eben, wir nehmen da sehr viel aus der Wissenschaft, ja. Wo wir halt wissen, dass zum Beispiel gerade die Erwärmung von der Städte besonders die alten Leute trifft, Kinder auch natürlich, dass wir dort vulnerable Gruppen haben, wo wichtig sind. Und ich glaube so, es ist auch, ich glaube fast weniger ein Methodenkasten, sondern ein ständiges Bewusstsein, was für Leute das sonst noch haben könnten, wo man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, es geht mehr darum, dass man sich das ständig versucht, in Erinnerung zu rufen. wer vergisst sie? Ja, ich finde noch spannend, beim Velofahren ist das so die Diskussion, die wir im Moment ständig führen, wo es darum geht. Ja, viele Leute sagen, ein Velostreifen langt mir eigentlich. Ich bin glücklich, ich will einfach einen Velostreifen. Und dann ist das gut für mich. Aber oft vergessen wir dann die Leute, wo der Velostreifen eben nicht langt, sondern die, wo irgendwie noch eine bauliche Abtrennung bräuchten, damit sie sich getrauen, Velo zu fahren. Und das sind sehr viel mehr Leute wie die, wo heute Velo fahren, die sich eben nicht getrauen.
Da hat man natürlich einen blinden Fleck, weil wenn man die fragt, die heute schon Velo fahren, dann sind das natürlich die, die mehr oder
Oh,
weniger zufrieden sind mit aktuellen
genau,
Situationen. Man
ja.
muss quasi
Genau,
die
genau.
potenziellen Velofahrer finden. Ja,
Genau.
spannend. Vielleicht nochmal schnell zurück zum Auto. Jetzt hat das Auto ja in unserer Gesellschaft eine Bedeutung, die weit über das Praktische hinausgeht, sondern es ist ein Symbol für Freiheit und Individualismus. Wie beeinflusst so Sachen, die vielleicht gar nicht alltagspraktisch sind, die ganze Debatte?
Also, ich finde es aber noch lustig, oder? Weil ein Symbol entwickelt sich ja auch. Ich glaube, für viele Leute ist das Auto nicht unbedingt ein Symbol von Freiheit, sondern oft auch von Stress.
Ja.
Autofahren stresst viele Leute, oder? Es gibt auch viele Leute, die wirklich nicht gerne Auto fahren. Das sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen. Und ich glaube, gerade das Velo kann genauso ein Freiheitssymbol sein wie auch ein Auto. Wo man vielleicht einfach noch ein bisschen daran arbeiten müsste, dass das auch wirklich als das wahrgenommen wird. Aber am Schluss ist auch ein Velo ein individuelles Verkehrsmittel, das einem dort antreibt, wo man es selber ansteuert. Und ich glaube, so ist es ja auch früher ein Verkehrsmittel gewesen, das wirklich für Freiheit gestanden ist. Aber ich muss vielleicht auch sagen, eben, ich glaube, beim Auto haben wir jetzt wirklich ein bisschen Gefahr, dass das Auto eigentlich zum Opfer vom eigenen Erfolg wird, oder? Durch dass halt so viele Leute wollen Auto fahren, ist es dann eben plötzlich nicht mehr ein Freiheitsobjekt für alle, oder?
Haben denn so neue Sachen wie E-Bikes oder jetzt sieht man viel die E-Trottinettli, hat das einen maßgeblichen Einfluss gehabt auf das Verkehrsverhalten der Leute?
Also E-Bikes sehen wir, dass es wirklich einen grossen Einfluss hat, gerade in der Schweiz, oder plötzlich ist die Schweiz flach, wenn man ein E-Bike hat. Es sind weitere Distanzen möglich. Also dort sehen wir auch wirklich, dass der Absatz von den E-Bikes ist massiv. Fast 50% von der Zweiräder, die verkauft werden, sind jetzt E-Bikes. Also dort definitiv bei der E-Trotti ist im Moment noch ein bisschen das Problem, dass sie vor allem in der Stadt stehen und vor allem auch in der Innenstadt, wo die Mobilität eigentlich schon sehr nachhaltig ist. Und ich glaube, bei der E-Trotti muss man es wie noch schaffen, dass die mehr in der Agglo auch können genutzt werden, was halt dann für die Betreiber ökonomisch nicht mehr ganz so interessant ist. Und dann haben sie natürlich auch ein grösseres Verlagerungspotenzial wie in der Innenstadt, wo sie einfach tendenziell Fußweg oder ÖV ersetzen.
Hat hier auch der Staat gewisse Werkzeuge, die man könnte nutzen könnte, um so ein bisschen die Präferenzen steuern bzw. die Attraktivität der einzelnen Verkehrsmittel zu beeinflussen?
Ja, absolut. Jetzt eben gerade bei der E-Trotti, dort sind wir alle noch am Lernen. Dort gibt es aber jetzt immer mehr Städte, wo das viel strikter regulieren, zum Beispiel in Winterthur, dort gibt es jetzt Richtwert, dass die Trotti tendenziell eher in den Außenbezirken sein müssen. Also so natürlich ein bisschen steuern. Und sonst natürlich mit den Investitionen und mit den Projekten, die eine Stadt realisiert oder auch ein Kanton, kann jeder Ort eigentlich ein Stück weit mitentscheiden, wie die Leute nachher unterwegs sind.
Ja, jetzt kommen wir schon gleich zum Ende. Darum vielleicht noch schnell ein Blick in die Zukunft. Jetzt nimmt ja Elektromobilität immer mehr zu und auch natürlich so autonome Fahrsysteme, selbstgefahrende Autos. Was wird das für einen Einfluss haben? Einerseits auf deine Arbeit und andererseits einfach so ein bisschen auf die Verkehrsplanung und
Ja.
Verkehrsverhalten im grossen Ganzen.
Also ich glaube, die Elektroautos werden nicht so einen grossen Einfluss haben. Oder? Also ich sage immer, die Elektroautos sind eigentlich kein Verkehrsthema, sondern sie sind ein Energiethema. Es wird eigentlich einfach, statt dass man mit Benzin fährt, fährt man mit Strom, aber tendenziell fährt man gleich, oder? Von dem her ist das jetzt für uns ein bisschen weniger relevant, außer dass wir nochmal schauen, wo die Autos dann können geladen werden können. Und ich glaube, was ein riesiger Einfluss, wo wir uns, glaube ich, noch überhaupt nicht bewusst sind, wird haben, sind schon die autonomen Autos. Ich bin auch vor 2, 3 Jahren noch nicht so sicher gewesen, wann die kommen, aber inzwischen habe ich das Gefühl, sie kommen wahrscheinlich schneller, als uns lieb ist. Und das bedeutet natürlich dann eine riesige Konkurrenz für den ÖV auch, wenn man in so ein Auto kann reinhocken kann und nicht muss steuern, oder? Und das bedeutet auch, dass die Distanzen wieder können länger werden können, weil man kann arbeiten im Auto, es ist alles möglich. Und ich glaube, dort stehen wir noch vor einer riesen Veränderung, wo sich viele Leute noch nicht können ausmalen und für uns auch noch nicht ganz fassbar sind.
Ich nehme an, das wird dann auch in einer Übergangszeit schwierig für Leute, die eben kein so ein autonom fahrendes Auto haben, wenn doch ein Großteil von den Leuten eins hat.
Ja, also es gibt auch spannende Studien von der ETH, die sagt, also was wirklich nicht passieren sollte, ist, dass die Leute autonome Autos selber besitzen. Weil dann haben wir wirklich ein Riesenproblem, oder? Dann fahren die nachher auch um, wenn gar niemand drin ist. Also wenn man keinen Parkplatz findet, dann steigt man aus und das Ding fährt aus der Stadt raus, oder? Und es kommt einem dann wieder geholt. Das heißt, wir haben massiv mehr Verkehr. Und die einzige Möglichkeit, um dem begegnen, ist eigentlich, dass die wie ein Teil auch vom ÖV werden, also dass man nicht das eigene autonome Auto hat, sondern dass die geteilt sind und dass man dann wie einfach das erste Beste kann nehmen, wo gerade anfährt. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend und wird wahrscheinlich auch noch die Regulierung dann und Politik beschäftigen in den nächsten Jahren.
Genau, weil hätten wir überhaupt genug Platz, ich sage jetzt mal, zum menschengesteuerte Autos und autonome Autos irgendwie miteinander zu organisieren mit unserer Infrastruktur, die wir jetzt haben.
Ja, ich glaube, das ist ja wirklich eine Frage von der Technologie, ob die autonomen Autos damit können umgehen, wenn auch noch Menschen gleichzeitig fahren oder auch Menschen noch zu Fuß unterwegs sind. Das ist noch eine große Herausforderung, weil die sind nicht so gut einschätzbar. Und ja, ich glaube, dort wird das sehr spannend, was die Zukunft bringt.
Ja, aber viele offene Fragen wahrscheinlich, die jetzt noch zu klären
Definitiv.
sind, natürlich an allen möglichen Enden, aber ich nehme an, da kommt für euch in der Verkehrsplanung eine spannende Zeit mit der technologischen Entwicklung jetzt.
Absolut.
Ja, jetzt komme ich eigentlich schon zu meiner letzten Frage, und zwar, jetzt haben wir viel besprochen, aber vieles natürlich auch nicht können ansprechen, und wenn es jetzt irgendwie eine Frage oder einen Gedanken gibt, was du hast, was du könntest den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, um die nächsten Tage noch ein bisschen länger darüber nachzudenken, was wäre das?
Ich glaube, die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, wie wenn wir unterwegs sind, was ist das Verkehrsmittel, wo wir das Gefühl haben, das sollten wir in Zukunft öfter nutzen? Und dann müssen wir auch die politischen Weichen so stellen, dass die Infrastrukturen stärker ausgebaut sind, wo wir das Gefühl haben, von dem wollen wir mehr. Und ich glaube, das ist auch absolut legitim zu sagen, wir wollen mehr Auto. Und ich glaube, dann ist es auch der richtige Weg, mehr Autobahnen zu bauen. Ich würde das nicht grundsätzlich per se verurteilen. Aber das ist, glaube ich, so wie eine Frage, die sich jeder kann persönlich stellen. Wie stelle ich mir auch in Zukunft vor, dass die Leute unterwegs sind?
Ja, ich danke dir ganz vielmals. Eben vielen Dank allen, die zugelassen haben. Damit diejenigen, die jetzt gehen müssen, auch rechtzeitig gehen können, kommen wir langsam zum offiziellen Abschluss. Ich danke auch dir ganz, ganz vielmals, Thomas Hug von urbanista.ch.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Wir treffen uns am nächsten Mittwoch, heute in einer Woche, wieder vom 6:30 bis um 7:30 und schwätzen weiter in unserer Reihe über die Abstimmungen vom 24.11. Und dann ist unser Gast Tobias Müller, und er ist Gesundheitsökonom an der Berner Fachhochschule, und mit ihm schwätzen wir über die Abstimmung über die Änderung im Krankenversicherungsgesetz. wer irgendwie ein Thema hat, das gerade unter den Nägeln brennt oder findet, das müsste man unbedingt mal diskutieren, kann man uns sehr gerne mit Themenvorschlägen kontaktieren. Das geht jetzt gerade hier im Chat oder per E-Mail oder auch über unsere Webseite. Und da sind wir immer froh über Hinweise, was es für spannende Themen gibt oder was es für Gäste gibt, die wir einladen und mit ihnen besprechen könnten. Jetzt sind wir schon am Schluss von dieser halben Stunde angekommen. Vieles besprochen, viele offene Fragen haben wir natürlich noch. Und das ist aber nicht schlimm, weil, wie der Sokrates eigentlich gesagt hat, wir haben gut miteinander diskutiert. Wir haben nicht alle Fragen lösen können. Darum treffen wir uns wieder und diskutieren miteinander weiter. Danke vielmals und auf Wiederhören miteinander.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Was würdest du sagen, so, wie entscheide ich, was ist für mich die schnellste und beste Lösung, um von A nach B zu kommen? Oder statt einfach auf Routine zuzugreifen, sondern für mich selber das neu zu denken?
Ja, also ich glaube, ich würde auf bestehende Tools zurückgreifen, oder? Wie zum Beispiel Google Maps ist natürlich das beliebteste Tool, um zu schauen, mit welchen Verkehrsmitteln bin ich wie am schnellsten am Ziel. Andererseits gibt es auch immer das Problem, dass man verschiedene Faktoren dann unterschätzt, oder zum Beispiel Parkplatzsuche ist dann bei einem Auto-Reise oft nicht abgebildet bei diesen Tools. Aber ich habe das Gefühl, oft ist man dort noch fasziniert, was wirklich am schnellsten ist. Auch mit der SBB kann man zum Teil, mit der SBB-App kann man zum Teil schauen, könnte ich auch mit dem Velo eine Strecke fahren oder mit einem Leihvelo oder so. Aber ich habe auch ganz ehrlich das Gefühl, am Schluss wird man nicht jeden Tag anders entscheiden, wie man unterwegs ist. Ich glaube, das sind auch Gewohnheiten, die sich so ein bisschen einpendeln müssen. Und am Ende kommt es auch nicht auf jede Minute drauf an, hätte ich jetzt gesagt, sondern man muss eigentlich so unterwegs sein, wie man sich wohlfühlt. Viele Leute sind auch gerne mit dem Velo unterwegs und fahren länger, einfach weil sie gerne die frische Luft haben. Andere Leute sitzen gerne im Stau, weil sie einfach das Bedürfnis haben, die Ruhe zu haben, allein im Auto statt im vollen Zug. Und ich glaube, das ist durchaus auch sehr legitim, dass man so Bedürfnisse anschaut und nicht nur auf die Reisezeit und Geschwindigkeit muss setzen.
Ja, jetzt will ich noch eine Frage zu Abstimmung. Es ist eigentlich lustig, es sind jetzt irgendwie ein paar konkrete Punkte, wo es um einen Ausbau geht. Aber macht das überhaupt Sinn, dass jetzt jemand, der zum Beispiel in Nidwalden wohnt, der eigentlich überhaupt nicht betroffen ist, abstimmt darüber, ob man in Schaffhausen darf oder nicht, die Strassen ausbauen?
Ist das jetzt schon fast eine ethische Frage, oder? Die kannst du besser beantworten, wie ich wahrscheinlich. Nein, ich glaube, wir finanzieren ja die Infrastrukturen alle zusammen in der Schweiz und ein Nidwalder profitiert auch von dem Netz oder an Infrastruktur. Ich will jetzt nicht mal nur auf die Strasse gehen, sondern auch auf die Bahn, oder? Und dort ist es wie ein politischer Kompromiss, oder? Dass nicht immer alle können dran kommen, sondern dass man manchmal denen in Schaffhausen etwas gibt und dann ein anderes Mal wieder denen in Graubünden. Das mal geht ja sogar Zürich leer aus, oder wo sonst immer der Anspruch hat, noch etwas überzukommen.
Ja, wobei, das finde ich lustig. Ich weiss nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber ich habe das Gefühl, als ich Kind gewesen bin, ist man in Zürich noch mit durchgefahren, wenn man zum Beispiel von Basel auf Chur hätte wollen. Ist das richtig?
Ja, voll, ja. Und das ist eigentlich noch ein spannender Punkt, oder? Es ist dann der Uetliberg-Tunnel gebaut worden, wo die Umfahrung ermöglicht hat. Und ich finde, genau das fehlt an diesem Projekt, wo wir jetzt darüber abstimmen, oder? Es fehlt eigentlich der Aspekt, wo wir bauen eine Autobahn und gleichzeitig haben wir einen massiven Qualitätsgewinn in der Stadt, oder? Zum Beispiel in Basel bauen wir auch einen ähnlichen Tunnel, parallel zu einer bestehenden Autobahn. Und gleichzeitig ist Astra nicht bereit, die bestehende Autobahn zu abklassieren auf eine normale Stadtstrasse oder so, was dann dort einen Qualitätsgewinn würde bringen. Ja, wie eben der Uetliberg-Tunnel Zürich sehr, sehr viel schöne Plätze und auch ruhigere Strassen gebracht hat.
Also, würdest du dann versagen, mit so einem Bike, von wie viel bringt es nicht, einfach schon das Austarieren von den Gerechtigkeitsaspekten, die wir jetzt ein paar Mal besprochen haben, dass das nicht wünschenswert gelungen ist bei der jetzigen
Abstimmung? Ja, also ich würde es vielleicht so sagen, es wäre sehr viel schwieriger zu diesen Ausbauschritten Nein sagen, wenn eben das auch im Gleichgewicht wäre, oder? Wenn man die Autobahn baut und gleichzeitig kann die Qualitäten in der Stadt gewinnen. Aber durch das, dass das wie fehlt, fällt es mir auch relativ einfach zu sagen, wir haben zu wenig Nutzen aus diesen Projekten in den Siedlungsgebieten. Und darum kann man das eigentlich gut ein gewisses ablehnen. Sonst würde es mir deutlich schwieriger fallen.
Ja, das ist deutliche Wort, genau. Was noch eine Frage, die ich noch habe, ist, wo ich wohne, ist auch ein Ausbau geplant gewesen. Und da haben sie sehr, sehr lange auch noch mit allen möglichen Umweltschutzverbänden diskutiert und immer so ein bisschen umgeschrieben am Plan, genau, je nachdem, was auch Umweltschutzverbände gesagt hat. Ist das etwas, was auch in deiner Arbeit halt jetzt mehr und mehr vorkommt, dass man halt mit Natur- und Umweltschutzverbänden zusammen noch schaut und die berücksichtigt?
Ja, also die gehören schon oft auch zu den Akteuren, wo man versucht, möglichst früh einzubeziehen. Mhm. Aber auch dort, oder? Es ist immer das Abwägen von den verschiedenen Interessen. Und meistens gibt es einen Kompromiss, wo alle von ihren Maximalforderungen ein bisschen Abstrich machen müssen. Mhm. Aber das ist dann oft auch ein politischer Prozess, oder? Welche Interessen wie gewichtet werden.
Genau.
Das ja, ist echt selten in unserer Hand.
Ja, klar, natürlich auch also einerseits politisch, aber auch natürlich die vielen Einsprachmöglichkeiten.
Ja, also, genau.
Haben alle Umweltschutzverbände die Umfahrung gut geheissen. Dann ist es in einer Abstimmung grosszügig durchgekommen. Und jetzt ist aber noch eine Klage hängig vom Landschaftsschutz wegen dem Dorfbild. Das nämlich also Sachen machen eure Arbeit nicht unbedingt einfacher, oder?
Ja, aber das wäre ja auch langweilig, wenn die Arbeit einfach wäre. Das ja. Gehört dazu. Es ist ja kein Computerspiel, wo man machen kann, was man will.
Ja. Ja, ich danke dir vielmals. Also ich glaube, ich habe wirklich viel gelernt, wie das funktioniert.
Super, mit das den freut Leuten mich.
Und auch für mich vieles geklärt bezüglich dem Ausbau. Auch genau. Hey, danke vielmals und vielleicht haben wir ja wieder mal ein anderes Thema, wo wir auch wieder deine Bereiche ein bisschen tangieren und dann könnte man gerne wieder mal ein Gespräch miteinander machen.
Super, perfekt, würde mich freuen.
Also, dann machen wir jetzt schönen gleich mal Schluss Abend. Und ganz vielen Dank und ganz schönen Abend noch dir, Thomas.
Ciao, ja.
Ethik 22. Aha!